Liebe Zuhörer, seien Sie herzlich willkommen zu Der Stunde mit Roger Liby. Der Schweizer Dr. Roger Liby studierte Musik, Theologie und die Sprachen der biblischen Welt. Er arbeitete auch als Bibelübersetzer an verschiedenen Projekten mit, unter anderem an der Schlachter 2000 Bibel. Roger Liby ist als Bibellehrer und Referent in verschiedenen Ländern tätig. Aufgrund der Länge des Vortrags mussten wir diesen in zwei Sendungen aufteilen. Hören Sie jetzt den ersten Teil. Wir wünschen Ihnen des Herrn reichen Segen beim Hören dieser Sendung. Ihr Radio Neue Hoffnung.
Heute Morgen möchten wir uns im Rahmen der verschiedenen Religionen, die wir im Licht der Bibel betrachtet haben bisher, auch den Islam unter die Lupe nehmen. Der Islam im Licht der Bibel. Der Islam beschäftigt uns heute in ganz besonderer Weise, wenn wir daran denken, dass es heute weit, weit mehr als 1 Milliarde Muslime gibt in aller Welt. Dann muss man doch sagen, dass ein bedeutender Teil der Menschheit unter dem Islam steht. Es kommt dazu, dass durch die starken Bewegungen in den letzten Jahrzehnten heute Millionen von Muslimen in Europa wohnen. Das ist doch bedeutsam, wenn man daran denkt, dass in der Vergangenheit hat der Islam mehrmals versucht, Europa zu erobern und jedes Mal nur in einem sehr begrenzten Maß war das überhaupt möglich. Das heißt also, der Islam wurde immer wieder zurückgeschlagen, ganz massiv. Und heute haben wir also eine Einwanderung nach Europa von Millionen. Es kommt dazu, dass die Ölmilliarden des 20. Jahrhunderts die finanzielle Grundlage geliefert haben für den größten islamisch-missionarischen Aufbruch aller Zeiten. Es kommt dazu, dass der Islam heute eine der am schnellsten wachsenden Religionen ist. Bedingt einerseits durch den massiven Geburtenzuwachs, aber dann eben auch durch die Mission, und zwar besonders in Europa, denn der Islam sieht besonders Europa als Missionsgebiet an. Und eine weitere Technik, können wir sagen, sind die vielen Mischehen, durch die der Islam nach Europa gebracht wird. Es ist so, wir werden das heute noch ganz deutlich sehen, der Islam ist von seinen Grundaussagen her ein Angriff auf die Fundamente des christlichen Glaubens. Ganz wesentlich ist die Leugnung der Trinität, also dass Gott eine Dreieinheit ist. Zweitens die Leugnung des Kreuzestodes Christi. Wir haben heute Morgen zu Beginn 2 Lieder gesungen, die mit dem Kreuzestod zu tun haben, die das Herz des Evangeliums ausmachen, die Erlösung durch das Kreuz Jesu. Das wird also geleugnet. Und weiter wird auch gerade die Zuverlässigkeit der Bibel massiv bestritten. Das bedeutet also das Fundament überhaupt, auf dem das Christentum ruht. Nun, man kann natürlich das als eine Bedrohung sehen heute und viele tun das so. Ich sehe es eigentlich eher als die große Chance. Denn früher mussten Missionare unbedingt in weit entfernte Länder gehen. Heute kommen die Leute zu uns und wohnen neben uns. Ja? Das ist also die große Chance für das Evangelium. Und es ist auch so, dass viele Muslime in Europa offener sind für das Evangelium hier, als sie es wären in ihren Heimatländern. Nun, eine Erklärung zum Begriff Islam. Das ist ein arabisches Wort, das bedeutet so viel wie Unterwerfung, Auslieferung. Gemeint ist Unterwerfung unter Allah, Auslieferung an Allah, den Gott des Islam. Das Wort Muslim, man merkt, da sind die gleichen Wurzelkonsonanten, SLM, drin, heißt ein Unterworfener, einen, der sich ausgeliefert hat. Ein paar Ausdrücke, die den Islam nun charakterisieren. Der Islam ist ganz deutlich eine Religion der Öffentlichkeit. Das heißt, der Moslem muss in der Öffentlichkeit zeigen, dass er ein Moslem ist. Ganz besonders zum Beispiel im Fastenmonat, das muss gesehen werden. Dann in muslimischen Staaten, da wacht der Staat über das Einhalten, zum Beispiel der Fastengebote. Jeder Moslem muss in der Öffentlichkeit zeigen, dass er es mit seiner Religion ernst nimmt. Weiter, es ist eine politische Religion. Und das geht zurück auf Muhammad, denn er war ein politischer Führer. Ein Heerführer und ein politischer Führer. Und das hat die ganze Religion geprägt. Weiter, Muslime sehen ihre Religion als eine Religion der Vernunft. Es ist eine Religion, die geht über Vernunft und Kopf. Das Herz im Sinn der Empfindungen ist nicht so wichtig. Und darum ist es zentral im Islam, dass jeder vernunftbegabte Moslem verpflichtet ist, an Allah zu glauben. Und ein Muslim sagt, nur was vernünftig ist, kann sein. Das ist ganz zentral. Und so sagen sie zum Beispiel, es ist absolut unvernünftig zu glauben, dass Gott einen Sohn hat. Das können wir, verstandesmäßig ist das unvernünftig und darum müssen wir es ablehnen. Weiter, der Islam wird gesehen als Religion der Zukunft. Also eine Religion, die schließlich alles verdrängen wird und gewissermaßen Garantie ist für die Zukunft. Und damit hängt auch zusammen die Ansicht, der Islam sei die Religion des Erfolgs. Das hängt übrigens auch damit zusammen, dass, werden wir es noch sehen, dass am Anfang die ersten Muslime unter Muhammad gewaltige militärische Erfolge hatten. Und auch dann in den unmittelbar darauffolgenden Jahrhunderten hatten sie große militärische Erfolge, sodass der ganze Nahe Osten und Nordafrika unterworfen werden konnte. Und daraus wurde gefolgert, das ist der Beweis, dass diese Religion überlegen ist über alle anderen Religionen. Und vielleicht schon von daher versteht man auch, warum, wenn eine muslimische Nation einen Krieg verliert, das eigentlich eine Katastrophe ist. Und das, so muss man das sehen, das hat begonnen mit Napoleon. Der hat ja muslimisches Gebiet schon erobert, damals. Und dann kamen die Kolonialmächte im 19. Jahrhundert, die haben auch große muslimische Gebiete unterworfen. Das hat eigentlich einen Schock ausgelöst, der die Fundamente der Religion erschüttert hatte. Dann kam der Erste Weltkrieg und da hatten sich ja die Türken, die Osmanen, die ja praktisch den ganzen Nahen Osten beherrscht hatten, die haben sich auf die Seite von Deutschland gestellt. Das hat die Alliierten herausgefordert und so wurde das Osmanische Reich zusammengeschlagen. Und während dieses Krieges war es ja, dass die Engländer dann Palästina den Juden versprochen hatten, um dort eine nationale jüdische Heimstätte zu schaffen. Und das war eine Erschütterung, wir können das uns kaum vorstellen. Dann kam der Zweite Weltkrieg mit den Judenverfolgungen und Vernichtungen. 6,5 Millionen Juden wurden vernichtet. Und das hat für kurze Zeit in der Mehrheit der Vereinten Nationen Mitleid geweckt, sodass die Mehrheit bereit war, im November 1947 Ja zu stimmen für die Schaffung eines Judenstaates auf islamischem Boden. Und das wurde lang im Voraus klar erklärt, wenn das so weit kommt, dann werden wir den Judenstaat in der Wurzel vernichten und ausradieren. Dann kam dieser schreckliche Unabhängigkeitskrieg 1948-49, unmittelbar auf die Ausrufung des Staates Israel am 14. Mai 1948. Und das hat damit geendet, dass alle muslimischen Länder, die sich gegen Israel gestellt hatten, besiegt waren. Und dann kam ein Krieg nach dem anderen. Und jeder Krieg wurde verloren. Und das Verheerendste war dann 1967, als man beschlossen hatte, unter muslimischen Führern, jetzt radieren wir den Judenstaat endgültig aus. Nach 6 Tagen waren alle Feinde geschlagen, an 3 Frontabschnitten. Und noch viel, viel mehr muslimisches Gebiet wurde dadurch erobert. Das hat eine derart tiefe Erschütterung gegeben, da genau in der Folge 6 Tage Krieges ist dann der moderne Fundamentalismus unter den Moslems ausgebrochen. Das ist also das letzte Zucken und sich aufbäumen gegen das, was eigentlich nicht möglich sein darf. Denn der Islam ist die einzige Religion, die richtig ist, und sie ist die Religion der Zukunft, die Religion der Vernunft, und sie ist die Religion der Überlegenheit. Also muss es so weit kommen, dass schließlich alles, was sich gegen den Islam auflehnt, unterworfen wird. Und daher also dieses blinde Zuschlagen auch durch Terrorismus. Das muss man in diesem Zusammenhang sehen. Weiter, der Islam ist eine Leistungs- und Gesetzesreligion. Es geht darum, dass der Mensch gewisse Dinge tut und seine Pflichten erfüllt. Das Ziel ist klar formuliert der Welt-Islam. Die Welt wird eingeteilt in 2 Gebiete. Darul Islam, das ist das Gebiet des Islam, was der Islam beherrscht. Und der Rest der Welt heißt Darul Harb, das Gebiet des Krieges oder des Schwertes. Das heißt, das Gebiet, das noch erobert werden muss. Also Europa ist wesentlich Darul Harb. Und es wird so gesehen, der Weltislam wird dann zur Vollständigkeit kommen bei der Wiederkunft von Isa. Das ist Jesus im Islam. Ich habe bewusst Jesus in Anführungsstrichen gesetzt. Wir werden noch sehen, dass der Jesus im Koran nicht derselbe Jesus ist wie in der Bibel. Wir wollen aber die Zukunft des Islam nach der Bibel sehen. Und da möchte ich einfach auf 2 Stellen aus Jesaja verweisen. Da geht es effektiv um die Wiederkunft Christi, um die Endzeit, wann Jesus Christus kommt, um das 1000-jährige Friedensreich aufzurichten. Und da lesen wir in Jesaja 19, Vers 19. An jenem Tag wird inmitten des Landes Ägypten ein Altar dem Jahwe, das ist der Gott Israels, der Herr, dem Jahwe geweiht sein. Und eine Denksäule nahe an seiner Grenze, dem Jahwe. Und das wird zu einem Denkzeichen und zu einem Zeugnis sein, dem Jahwe, der Heerscharen im Land Ägypten. Denn sie werden zu Jahwe schreien, wegen der Bedrücker, und er wird ihnen einen Retter und Streiter senden und sie erretten. Und Jahwe wird sich den Ägyptern kundgeben. Und die Ägypter werden Jahwe erkennen an jenem Tag. Und sie werden dienen mit Schlachtopfern und Speisopfern und werden Jahwe Gelübde tun und bezahlen. Und dann nennt Gott Ägypten schließlich sogar mein Volk Ägypten. Vers 25. Zusammen mit Assyrien. Also Ägypten, das Gebiet von Assyrien, das ist Syrien und noch viele weitere Gebiete bis in den Irak. Das sind heute muslimische Gebiete und hier wird gesagt, der Tag kommt, wo der Gott der Bibel sich den Ägyptern als Nation zu erkennen geben wird. Und auch Assyrien wird ihn erkennen und sie werden schließlich von Gott als sein Volk gesehen werden. Dann Jesaja 45, Vers 14. Es geht auch um die Endzeit. So spricht Jahwe oder der Herr. Der Reichtum Ägyptens und der Erwerb Äthiopiens und die Sabäer, Männer von hohem Wuchs, werden zu dir, das ist Israel, übergehen und dir gehören. Ich muss vielleicht noch erklären, Ägypten ist klar. Was mit Äthiopien übersetzt ist, das ist im Hebräischen Kusch. Das ist einfach das Gebiet südlich von Ägypten. Es ist eigentlich der Sudan plus Äthiopien und Eritrea. So dieses Gebiet. Und der Sudan ist ja ein ganz wesentliches Land unter den islamischen Ländern. Und hier heißt es also von Ägypten, dann von Sudan und von den Sabäern, das ist ein Volk im Süden von Saudi-Arabien, die werden also zu Israel übergehen. Sie werden dir nachfolgen, in Fesseln werden sie zu dir übergehen und sie werden sich vor dir niederwerfen, werden zu dir flehen, für wahr. Gott ist in dir und sonst ist gar kein Gott. Merken wir, was da gesagt wird. Hier wird gesagt, der Gott Israels ist der wahre Gott. Und außer diesem Gott gibt es gar keinen anderen Gott. Das erinnert einem richtig ans Glaubensbekenntnis, es wird davon noch die Rede sein, im Islam, das heißt ja, das beginnt ja mit La ilaha illa Allah. Es gibt keinen Gott außer Allah. Und hier werden sie Israel bekennen, für wahr, Gott ist in dir und sonst ist kein Gott, gar kein Gott. Das ist also genau die Umdrehung. Nun, das so zur Einleitung. Jetzt beschäftigen wir uns mit der Entstehung des Islam und dabei müssen wir uns Klarheit verschaffen über die Stammesverhältnisse in Arabien zur Zeit Muhammads. Arabien war gekennzeichnet durch das Nomadentum mit Kleinviehzucht, Schafe, Ziegen. Das war unter den arabischen Stämmen das Normale. Es gab nur wenig feste Niederlassungen. Zwei sind besonders wichtig, Mekka und Yathrib, was später dann Medina genannt wurde. Mekka war nämlich damals das Handelszentrum der Karawanen und zugleich religiöser Mittelpunkt unter den Arabern. Es gab dort die Kaaba. Kaaba heißt Würfel, das war so ein würfelförmiges Heiligtum. Das war das Zentralheiligtum der arabischen Stämme. Da wurden viele, viele arabische Götter verehrt und auch die wichtigsten Hauptgötter der arabischen Stämme. Es gab auch landwirtschaftliche Siedlungen in Oasen, aber die waren hauptsächlich von Juden bewohnt. Jeder arabische Stamm wurde durch einen Scheich regiert und Krieg und Razzien waren so das Normale, was zu ihrem Lebensstil gehörte. Aber wichtig, es gab bestimmte Monate, der 1., 9., 11. und 12. Monat im Jahr, da gab es absoluten Landfrieden. Da konnte man also damit rechnen, 100%, da werde ich nicht überfallen. Das wird auch wichtig sein. Also das war, obwohl sie so wilde Stämme waren, aber da konnte man sich daran halten. Und diese Monate waren natürlich auch wirtschaftlich sehr wichtig, denn da konnte man sicher sein, dass die Ware durchkommt. Nun, ein paar Bemerkungen zur Religion der vorislamischen Araber in Saudi-Arabien. Es gab dort einen Vielgötter- und Geisterglaube. Man kannte keine Erlösung. Man machte auch für die Verstorbenen keine Bestattungsrituale. Das Diesseits stand im Vordergrund. Unter diesen vielen Göttern, von den meisten sehr wenig wissen heute, waren drei Göttinnen und ein Gott besonders wichtig. Dieser Hauptgott war Allah. Das ist übrigens ein Ausdruck, der heißt, ist zusammengezogen aus Al-Ila. Ila heißt Gott, das semitische Wort für Gott, ist verwandt mit Hebräisch Eloah, das ja oft im Alten Testament vorkommt. Oder Elohim, ist das normale Wort für Gott im Alten Testament. Und Al ist der Artikel, also der Gott heißt das. Al-Ila, zusammengezogen Allah. Das war der Obergott Aber der wurde gesehen als ein Gott mit drei Töchtern. Diese drei Göttinnen, Al-Lat, das war eine Sonnengöttin, dann Al-Uzza, eine Sternengöttin, und Al-Manet, eine Schicksalsgöttin. Interessant ist dabei, sind dabei die zwei Fassungen der Sure 53, Verse 19 bis 23 im Koran. Weil die erste Fassung war so, dass Mohammed die Erlaubnis gab, dass diese drei Göttinnen als Fürbitterinnen weiter gelten dürfen. Das war so quasi eine Kompromisslösung, ja, mit den arabischen Stämmen damals. Und später hat er das allerdings dann zurückgezogen und erklärt, nein, das war eine satanische Eingebung. Und das sind also keine richtigen Verse, und die wurden dann gestrichen. Und jetzt wissen Sie den Hintergrund zu Rushdies Buch. Die satanischen Verse, das geht ganz wesentlich um dieses Problem. Wie kann ein Prophet Gottes satanische Verse verkündigen als Gottes Wort und dann später muss er das zurücknehmen? Und das erschüttert eigentlich den Islam in den Fundamenten. Aber eigentlich, dafür kann niemand angeklagt werden, wenn er das über dieses Problem spricht und das vorbringt. Das ist einfach höchst peinlich. Aber das ist eigentlich nicht das Problem. Und darum hat man dann bei Rushdie ein anderes Vergehen gesucht, damit man ihn der Tötung, der Ermordung ausliefern konnte. Das ist also so der Hintergrund. Aber dann wurde das gestrichen und diese Göttinnen wurden auch abgeschafft. Es gab auch noch den Wat, einen Liebesgott, dann Hubal, das war der Gott der Kaaba. Man weiß auch nur sehr wenig über ihn. Für alle Götter gab es Symbole, und so war zum Beispiel der schwarze Stein in der Kaaba in Mekka, das war das Symbol für Allah. Das war wahrscheinlich ein Meteor, der da runtergekommen ist und den man dann eben verehrt hat. Nun muss natürlich auch etwas gesagt werden über die arabischen Juden in dieser Zeit. Es gab ab 70 nach Christus, das war ja der Untergang des Judenstaates, 70 markiert die Zerstörung Jerusalems, da gab es starke Fluchtbewegungen der Juden, einerseits nach Babylonien, in den Irak, aber auch nach Saudi-Arabien. Und so kamen viele, viele in dieses Gebiet. 132 nach Christus machten die Juden ja nochmals einen Aufstand gegen die Römer, um das Joch endgültig nochmals abwerfen zu können. Das hat zu einem grausamen Krieg geführt, in dem mehr als 1 Million Juden umgekommen sind. 135 nach Christus war dieser Aufstand niedergeschlagen. Übrigens, es war ein Aufstand unter der Führung eines falschen Messias, Bar Kochba. Und da gab es nochmals Fluchtbewegungen, unter anderem nach Arabien. Und so haben diese Juden in diesem Gebiet dann blühende Siedlungen aufgebaut. In Yathrib, das spätere Medina, da gab es neben zwei arabischen Stämmen, gab es dort drei jüdische Stämme in dieser Stadt. Also Familienstämme, Sippen. Dadurch wurde ein jüdisches Zeugnis unter den arabischen Heiden verbreitet. Nämlich, es gibt nur einen einzigen Gott. Und das hat sehr überzeugend gewirkt auf die Araber. In dieser vorislamischen Zeit gab es ein gutes Zusammenleben, eine gute Koexistenz zwischen Arabern und Juden, weil eigentlich beide Seiten von diesem Zusammenleben profitierten. Aus diesem Umstand erklärt sich zu einem Teil eben das große Interesse von Mohammed für den Monotheismus, für den Glauben an einen einzigen Gott. Nun müssen wir aber auch die Situation der damaligen Christenheit in Betracht ziehen. Und zwar beschäftigen wir uns besonders mit der sektiererischen Christenheit im Osten. Wir haben das ja an einem früheren Bibelstudientag auch schon ein bisschen behandelt, wie im 4. und 5. Jahrhundert die Christenheit von trinitarischen und christologischen Kämpfen erschüttert wurden. Ich erkläre. Trinitarisch, es ging also um die große Frage, ist es so, dass die Bibel eine Dreieinheit lehrt? Dass Gott also nicht eine Person ist, sondern drei Personen. Und das war also ein ganz massiver Kampf damals, der schließlich zu einer Klärung führte, 325 am Konzil von Nicäa, wo klar bezeugt wurde, der Vater und der Sohn sind wesensgleich. Der Sohn ist also nicht eine Schöpfung, wie das die Zeugen Jehovas noch heute lehren, sondern er ist ewiger Gott und dem Vater wesensgleich. Die Kämpfe gingen aber weiter und 381 kam es zum Konzil von Konstantinopel und dort wurde die Dreieinheitslehre als biblische Lehre eindeutig bestätigt. Und zwar wurde dort auch geklärt, der Heilige Geist ist Gott. Er ist nicht eine unpersönliche Kraft oder irgendetwas, er ist Gott. Und dann wurde aber weiter gekämpft in Bezug auf die Person von Jesus Christus. Wer ist Jesus Christus? Da wurde seine Gottheit geleugnet, seine wahre Menschheit wurde geleugnet. Und am Konzil von Chalcedon 451 wurde klar herausgestellt, die biblische Lehre ist so, Christus ist sowohl wahrer Gott als auch wahrer Mensch in einer Person. Besonders in den östlichen Randgebieten der Christenheit gab es aber weiterhin die Irrlehren. So findet man zum Beispiel die Jakobiten in Syrien. Die haben gesagt, Christus hat nicht zwei Naturen, eine menschliche und eine göttliche, sondern er hat nur eine göttliche. Und gewissermaßen das Menschliche wurde im Göttlichen aufgesogen. Und das hat natürlich dazu geführt, dass die ganz besonders scharf waren auf die Bezeichnung für Maria als Gottesgebärerin. Und das hat dann bei vielen eben einen Schritt weitergeführt, letztlich, dass man auch Maria als göttlich ansah. Dann gab es auch die Nestorianer. Ob Nestor selber ein Irrlehrer war, das können wir offen lassen, denn die Überlieferungen sind zum Teil nicht so eindeutig und das waren so massive Kämpfe, dass man auch nicht sicher ist, ob alle Vorwürfe wirklich berechtigt waren. Jedenfalls bei seinen Nachfolgern muss offensichtlich falsche Lehre vorhanden gewesen sein. Und da wurde ganz scharf getrennt zwischen der göttlichen und der menschlichen Natur Christi. Und diese Trennung führte sehr leicht dazu, dass man Christus sah als zwei Personen. Als einerseits ein Mensch und dann eine göttliche Person, die sich irgendwie vereinigt hätten. Das haben wir in einem früheren Bibelstudientag alles ein bisschen im Detail gesehen, als es um die Lehre der Gottheit ging. Wer ist ein Gott wie du? Nun, das müssen wir aber alles jetzt kurz so überfliegen, um zu sehen, es gab damals viele Sekten in den Randgebieten der arabischen Halbinsel, die also weiterhin falsche Lehren über Gott und Christus festhielten. Und Muhammad kam in Kontakt mit Jakobiten und Nestorianern, aber auch mit koptischen Mönchen und anderen sektierischen Gruppen offensichtlich. Und von daher erklärt sich zum Beispiel die perverse Dreieinheitsvorstellung im Koran. In der Sure 5, Vers 116, wird nämlich den Christen vorgeworfen, sie würden Gott und Jesus und Maria als drei Götter verehren. Nun, das macht ja weder die katholische Kirche noch die orthodoxe. Und dann die Reformierten und die Evangelikalen erst recht nicht. Also dieser Vorwurf ist eigentlich völlig belanglos. Und man ist schockiert, wie kommt man überhaupt auf eine solche Idee? Aber das hängt zusammen mit all diesen Irrlehren, die da kursierten im östlichen Gebiet der Christenheit und bis nach gegen Arabien hin. Weiter erklärt das nun einiges in Sure 19, 16 bis 36 wird Jesus als ein geschaffenes Wesen hingestellt. Allah hätte Isa erschaffen. Und es gibt auch keine Präexistenz. Einfach als Mensch in der Jungfrau Maria erschaffen. Und Sure 112 besagt, Gott sei nur eine einzige Person. Und es wird als größtes Vergehen betrachtet, wenn man irgendeine weitere Person neben Gott stellt. Also aus all dem Gesagten wird deutlich, dass die fundamentalen Irrlehren im Christentum über die Person des Sohnes Gottes und über das Wesen der Gottheit stellen einen wichtigen Faktor für die islamischen Irrlehren über Gott und Jesus dar. Wir können also sagen, dass die Christenheit eine wesentliche Mitverantwortung hat zur Entstehung des Islam. Das muss man sehen. Weil man in diesen, was die neutestamentlichen Lehren über Gott und Jesus Christus anbetrifft, weil da die Christenheit in großen Teilen versagt hat und nicht treu daran festgehalten hat, das hat gewissermaßen zur Geißel dann des Islam geführt, im Blick auf die Christenheit. Nun, unter diesem Hintergrund können wir uns mit dem Leben Muhammads beschäftigen. 570 bis 632 nach Christus lebte er. Also die Geburt 570 in Mekka. Er gehörte zur armen Sippe der Haschemiten. Die waren damals arm. Es ist vielleicht bekannt, der König Hussein von Jordanien ist ja auch ein Haschemit. Der kommt also aus dieser Sippe, aus dieser Linie von Muhammad. Aber damals war das eine arme Sippe, die gehörte zum Stamm der Quraischiten. Das war gewissermaßen der Stamm von Mekka. Bestand aus etwa 10 Sippen. Es war ein reicher Stamm, aber Muhammad gehörte zu einer armen Sippe darin. Mit 5 Jahren wurde Muhammad vollweise. Zunächst wurde er von seinem Großvater Mutalib aufgezogen. Und als er gestorben war, von seinem Onkel Abu Talib. Er verdiente sein Leben als Hirte. Aber mit 20 Jahren wurde er Angestellter bei einer reichen Dame namens Khadija. Und da hatte er unwahrscheinlichen Erfolg. Also wo er die Hände drin hat im Handel, da ging es einfach aufwärts. Und so hat er sich dann schließlich hinaufarbeiten können bis zum Karawanenführer. Und dadurch konnte er von Mekka her Reisen machen bis nach Syrien. Er kam in Kontakt mit christlichen und jüdischen Kaufleuten. Und schließlich 595 bekam er einen Heiratsantrag von Khadija. Nun, das ist natürlich ungewöhnlich, dass eine Frau einem Mann in dieser Gesellschaft einen Heiratsantrag machte. Aber das war umgekehrt auch nicht möglich. Denn ein Ärmerer durfte nicht einer reichen Frau einen Antrag machen. So war es also die Reiche, die es dem Armen machte. Und er war 20, sie 40 und es gab eine glückliche Ehe. Es geht also. Ja, ungewöhnlich, aber kann auch mal gut gehen so. Sie hatten 6 Kinder, wie wir, allerdings 2 Jungs und 4 Mädchen. Wir haben 3 und 3. Das wichtigste Kind war Fatima, also nicht ein Junge, sondern ein Mädchen, denn durch sie wurde das Geschlecht fortgesetzt. Muhammad war überhaupt von Natur aus sehr religiös veranlagt. Und wenn er so die Religion seiner Umwelt betrachtete, seiner arabischen Umwelt, da war er betrübt über diese Oberflächlichkeit. Denn das war vieles nur noch einfach Tradition, aber die Stämme selber hingen gar nicht mehr an dieser Religion. Im Allgemeinen. Er hatte Diskussionen mit jüdischen und christlichen Kaufleuten Und jeden Monat zog er sich dann wieder in eine Höhle zurück, in der Nähe von Mekka, um über die Diskussionen nachzudenken. So hat er also sich sehr stark mit dem Glauben an einen Gott beschäftigt. Er hat dann gefastet und so religiös sich unter starke Zucht gestellt. Und das führte ihn manchmal bis zum Wahnsinn, bis zur Verwirrung. Und ungefähr 609 oder 610, mit etwa 40 Jahren, hatte er dann ein großes meditatives Erlebnis in einer Höhle. Da wurde ihm eine Offenbarung, eine Vision zuteil. Interessant ist, wie, in welchem Zustand er dabei war. Und auch bei seinen späteren Offenbarungen, die waren nämlich begleitet von Stöhnen, Röcheln, Schreien und man stellte auch krampfartige Muskelspannungen bei ihm fest. Das hat ihm selber Zweifel eingebracht, ob das wirklich Offenbarungen sind von dem einen Gott oder nicht. Denn es gab ja damals diese Stammeszauberer, die bekamen ja auch von den Dämonen, von den Geistern ihre Visionen und Eingebungen und die hatten nämlich genau die gleichen Kennzeichen wie er. Also er hatte Zweifel, aber Khadija, seine Frau, überzeugte ihn, nein, nein, du bist ein echter Prophet des einen Gottes, Allah. Sie hat ihn also ganz wesentlich bestärkt, dass er da auf diesem Weg weiterging. Und von diesem ersten Ereignis an bekam er dann durch immer wieder neue Offenbarungen und so soll ihm der Koran übermittelt worden sein. Übrigens nicht durch Allah direkt, sondern durch einen Engel. Und zwar ein Engel, der sich als Engel Gabriel bezeichnet hat. Die Mekkaner waren misstrauisch gegenüber seinen Offenbarungen. Und sie sagten ihm, schau, das ist eigentlich gar nichts anderes, als was unsere Zauberer auch haben. Das ist die gleiche Art von Offenbarung, die gleichen Umstände. Und so wollten die meisten ihm darin nicht folgen. Aber es gab doch einige Anhänger von diesen neuen Offenbarungen. Das waren vor allem arme Mekkaner, aber doch auch einige reiche Kaufleute. Dabei war zum Beispiel Abu Bakr und Omar. Die werden später wichtig, weil es sich hier um den ersten bzw. dann den zweiten Kalif, also Nachfolger von Mohammed, waren nach seinem Tod. In diese Zeit fällt dann der massive Schlag, dass Khadija stirbt. Das war wirklich ein ganz massiver Einschnitt in seinem Leben. Im Gegensatz zu seiner Heimatstadt Mekka war Medina, also damals noch Yathrib, sehr offen für den Islam. Und das führte dazu, weil es gegenüber diesen jungen Muslimen in Mekka viel Widerstand und sogar Druck, massiven Druck gegeben hatte, kam es 622 zur sogenannten Hijra. Das ist das arabische Wort für Loslösung oder Bruch. Er machte einen Bruch mit seinem bisherigen Stammesverband und ließ sich in einen neuen Stamm in Medina eingliedern. Von diesem Moment an, von dieser Hijra an, beginnt die islamische Zeitrechnung. Also von da an werden die Jahre gezählt. Yathrib wird umgenannt in Medina. Medina ist auf Arabisch das Wort einfach, das heißt Stadt. Es ist gewissermaßen die Stadt des Propheten. Muhammad wird dort durch seine ausgeprägte Begabung führen und schlichten zu können, politischer und religiöser Führer. Aber es gab ein Problem in Medina. Die Juden dort wollen ihn nicht anerkennen. Und sie sagen ihm offen, schau, diese Offenbarung, die du hast, die stimmen nicht überein mit der Bibel. Er war natürlich der Überzeugung, dass das kein Unterschied ist, sondern dass er ein Prophet sei in der Linie all dieser Propheten, die Juden schon hatten. Und er war überzeugt, dass das in völliger Harmonie stand, aber die Juden sagten, nein, das stimmt überhaupt nicht. Das stimmt überhaupt nicht, das können wir nicht akzeptieren, du bist kein Prophet von Gott, von dem einen Gott. Und so begann Muhammad dann Druck auszuüben, bis schließlich in den folgenden Jahren ein Stamm um den anderen vertrieben worden sind. Und viele Juden wurden durch ihn ermordet. Und eine Jüdin hatte dann sogar als Frau noch genommen. Also alle drei Stämme, jüdischen Stämme in Medina wurden vertrieben und ermordet. Es gab Kriegszustand mit Mekka. Und nun etwas ganz Wichtiges. Mohammed hat in dieser Zeit den Friedensmonat der arabischen Stämme gebrochen. Das war natürlich ein Skandal sondergleichen. Was kein Heide je gewagt hätte, hat er gewagt. Und natürlich bekam er dann auch eine Offenbarung, dass es gerechtfertigt war in seinem Fall. Das findet man im Koran, die Rechtfertigung dafür. 624 hat Muhammad einen überwältigenden und totalen Sieg mit einem kleinen Heer errungen über die Mekkaner. Die Motivation für dieses mutige Kämpfen war dies. Er sagte, Mutige kommen ins Paradies und Feiglinge in die Hölle. Und so wurde gekämpft. 625 kam es zu einem Angriffskrieg der Mekkaner. Und die Muslime unter Mohammed hatten eine schlimme Niederlage. Jetzt musste man natürlich die Niederlage erklären und er hat sie erklärt als Strafe Allahs für ihre Beutegier, die sie in den früheren Kämpfen an den Tag gelegt hatten. Und so konnte man diese kurzzeitige Niederlage akzeptieren. Aber dann hat Mohammed Mekka den heiligen Krieg, den Dschihad, erklärt. Das ist der Kampf nach dem Willen Allahs gegen Andersgläubige. Und von daher, da haben wir die Wurzel des Dschihad, von dem heute dauernd gesprochen wird. Das geht also auf diese Zeit zurück. 627 greift Mekka Medina an mit einem riesigen Heer, für die dortigen Verhältnisse, von 10.000 Soldaten. Wenigstens wird das so überliefert. Muhammad sah die Übermacht und dann hat er sich vergraben gewissermaßen und ist also nicht in einen offenen Kampf getreten. Die haben sich also eingegraben in und um Medina, sodass die nur belagern konnten, aber die Leute von Medina hatten nicht genügend Nahrung und Logistik für eine solche Situation. Und so führte das schließlich zu einem Sieg ohne Kampf. Es gab dann einen Friedensvertrag. 628 wurde ein Friedensvertrag für 10 Jahre geschlossen mit Mekka. Und darin gab es noch eine besondere Klausel, die erlaubte den Muslimen, eine Wallfahrt zu machen nach Mekka, in die Kaaba. Und das hat Muhammad dann ausgenutzt, um eine machtvolle Demonstration des Islam in Mekka zu vollziehen. Das hat dazu geführt, dass es in Mekka selber dann viele neue Anhänger gab für den Islam. Aber nach 2 Jahren hat er den Friedensvertrag gebrochen und Mekka erobert. In der Folge hat dann ein arabischer Stamm nach dem anderen um Aufnahme in den Islam gebeten. Das ist auch ein wichtiger Punkt. Friedensvertrag brechen. Dafür hat er auch wieder eine Rechtfertigung bekommen. Eine Offenbarung, dass es rechtens war. Aber von daher leitet sich die auch heutige Überlegung ab, man kann mit einem Feind einen Friedensvertrag machen, aber man ist gegenüber Ungläubigen, sprich Nicht-Muslimen, nicht gebunden, den einzuhalten. Das ist übrigens der Hintergrund für die Rede von Arafat kurz nach dem Friedensschluss mit Israel in Washington im Weißen Haus vor einigen Jahren. Kurz darauf hat er in einer Moschee, ich habe die Rede schriftlich gehabt und sie ist auch im Internet veröffentlicht worden. In einer Moschee in Südafrika hat er gesagt, ich bin überhaupt nicht an dieses Abkommen gebunden. Denn schließlich hat ja Mohammed auch einen Friedensvertrag gebrochen. Und das ist in der Öffentlichkeit bekannt und trotzdem geht man weiter mit diesem Gerede von Frieden und Fortschritt und so weiter. Das ist unglaublich. Man fragt sich wirklich, was für eine Kenntnis haben die Leute im Westen vom Islam? Die denken westlich, aufklärisch, tolerant und sie denken, so denken letztlich eigentlich alle Menschen in der Welt. Das stimmt einfach nicht. 632 stirbt dann Muhammad am 8. Juni. So, jetzt ist genau Zeit für Pause. Wir machen eine Viertelstunde Pause und fahren dann weiter mit der Lehre des Islam.
Sie hörten soeben von Roger Libi den ersten Teil des Themas »Der Islam im Licht der Bibel«. Sie hörten eine Sendung von Dr. Roger Libi. Aufgrund der Länge des Vortrags mussten wir diesen in zwei Sendungen aufteilen. Sie hörten soeben den ersten Teil. Den zweiten Teil hören Sie zu der gewohnten Zeit, die Sie der aktuellen Programmübersicht von Radio Neue Hoffnung entnehmen können. Diese erhalten Sie unter www.rnh.de oder per Telefon unter 07745-8001. Sollten Sie an weiteren Informationen, CDs oder Bücher von Dr. Roger Libi interessiert sein, so finden Sie dies auf seiner Internetseite unter www.rogerlibi.ch. Ich buchstabiere rogerlibi.ch. Seien Sie herzlich gegrüßt in unserem Herrn und Heiland Jesus Christus, Ihr Radio Neue Hoffnung.